Shortleg.
Das ist natürlich jetzt ein Monsterding.
Ich bin noch irritiert.
Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls.
Dräng mich doch hier nicht auf.
Jetzt.
Martin Schindler hat wieder zugeschlagen und wird allmählich zum German Goat, dem besten oder erfolgreichsten Deutschen aller Zeiten. Das müssen wir heute klären. Nach zwei European Tour Titeln geht erstmals auch eine Players Championship in die Tasche von Schindler. Der dritte Titel im Seniorenbereich der PDC. Ja, das sind erstmal extrem freudige Nachrichten für Shortleg Kompakt, den Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls, zu denen euch Moritz Kethner ganz herzlich begrüßt. Und an meiner Seite neben mir im Mikro ist Benny Scherb für euch. Grüß dich, Benny.
Grüß dich, Moritz. Ja, ich glaube, heute in der Shortleg-Folge über zwei deutsche Sieger zu sprechen, ich glaube, das gab es so auch noch nicht.
Habe ich nicht vorbereitet, aber Dragutin Horvat ist dann noch auf der Challenge Tour erfolgreich gewesen. Das ist auch eigentlich mein Ausgangspunkt für diese Folge gewesen. Aber dann kommt gestern dieser Erfolg von Martin Schindler, der ein bisschen den Plan auseinanderwirft. Schon jetzt an euch gerne die Einladung, eure Meinung in den Kommentaren dazulassen. Schreibt uns mal, wie ihr den Tag so gestern, diesen Dienstag, 18. März, miterlebt habt. Und ja, noch der kurze Hinweis, wer uns unterstützen möchte, findet auch in der Folgenbeschreibung jeweils überall die entsprechenden Links, zum Beispiel dann auf Patreon, wo eine Unterstützung möglich ist. Ansonsten, ihr kennt die ganzen sozialen Kanäle von uns, lasst uns ein Abo da und dann kommen wir auf jeden Fall über viele, viele Themen in den Austausch, zum Beispiel die Themen der heutigen Folge. Also ja, wir rollen das Feld jetzt mal nicht von hinten auf, sondern starten quasi gestern für uns, die wir am Mittwoch aufnehmen, mit den Players Championships 7 und 8. Dazu dann noch die Challenge Tour, die am Wochenende gespielt wurde, eben auch mit einem deutschen Titelträger. Davor die Woche Premier League Spieltag Nummer 6. Und ja, freut euch auch bei Dart aus aller Welt. Haben wir so einen kleinen Gastauftritt eingebaut. Kurzer Spoiler, der Gast ist kein wirklicher Gast, sondern Kevin Barth. Aber das macht ja nichts. Den bringen wir hier auch noch in diese Sendung rein. Und ja, dann haben wir auch wieder eine Woche geschafft. Also viel los in der Darts-Welt. Springen wir rein in Players Championship Nummer 7. Ja, da machen wir doch die Chronologie, um ein bisschen Vorfreude zu wecken auf die Besprechung des Titels von Martin Schindler. Wir waren in Hildesheim unterwegs. Und ja, man muss sagen, es ist der typische Block in Deutschland, an dem dann die Premier League-Spieler absagen. Bis auf Michael van Gerven waren sie alle nicht am Start, muss man ja auch sagen. Hab das irgendwo gelesen. Das würde ja bedeuten, Sonntag Flug nach Hannover, Montag, Dienstag dann spielen, Mittwoch Media Day nach dem Flug nach Newcastle, um dann am Freitag zurück nach Hannover zu fliegen, weil man ja in Göttingen European Tour spielt. Also das wäre der Weg. Ich glaube, da hast du auch Verständnis für, das hier üblicherweise dieser Block die Absagen mit sich bringt.
Ja, absolut. Das ist ja was wir auch schon kennen von den deutschen Players Championships, dass da oft ein bisschen ausgesiebt wird. Vielleicht der ein oder andere von der Challenge-Tour nachrücken darf. Auch das war natürlich auch oft schon mal eine Chance für einige Deutsche, die dann schon mal wie ein Franz Rötsch oder auch ein Gotthard in der Vergangenheit, die dann nachrücken durften. Diesmal war das nicht der Fall, aber ich glaube, bei den Ergebnissen sieht man relativ schnell, dass sich da einige Spieler eben dann auch hervortun konnten, die das bisher vielleicht mit den Topspielen im Petto noch nicht konnten.
Ja, so ist es. Und die Challenge-Tour wurde natürlich auch ein bisschen aufgewertet, denn die fand ja auch in Hildesheim statt. Bitter wäre, glaube ich, gewesen, sogar Michael Unterbuchner hätte nachrücken können. Also der Cut-Off für diese Players Championships war das letzte Challenge-Tour-Wochenende. Da hätte ihm Platz 23 in der Rangliste sogar gereicht, um hier in ein Players Championship-Turnier nachzurücken. Das ist, glaube ich, auch schon mal ein Statement für sich. Kurzer Einschub hier, Brandon Dolan, bei dem reist eine Serie von 319 Turnieren. Der hat zuletzt 2011 eine Players Championship in Kanada verpasst. Also auch so ein Thema am Rande, aber du hast es angesprochen, viele Spieler nutzen ihre Chance. Ausgerechnet ein gar nicht so Unbekannter holt dann den ersten Titel, Gary Anderson. Titel Nummer 30 auf den Floor-Events der PDC. Allein das ist schon eine beeindruckende Zahl und ja, war auch hinten raus eine deutliche Angelegenheit für den Flying Scotsman.
Ja, hinten raus, aber auch zum Start, wenn man guckt, dass die knappeste Niederlage bis ins Achtelfinale rein, ein 6 zu, die knapp, der knappeste Sieg ein 6 zu 2 war, zeigt das, glaube ich, eindeutig, dass er hier ja, weite Strecken des Tages dominiert hatte, aber auch im Finale gegen den ja, neuen Torwart-Holder, muss man ja sagen, Adam Lipscomb, 8 zu 3, deutlich für sich entschieden, musste da also in den Finalduell, im Finalduell jetzt auch nicht sein A-Game spielen, was er dafür aber in den Partien zuvor durchaus geschafft hat. Beim 7-3 gegen Mike der Decker ging es in die 100. Davor im Decider gegen Christoph Ratajski in einem 105er Average sich 6-5 durchgesetzt. Also ja, da auch vier Averages um die 100er Marke in Folge gespielt vor diesem Finale. Also man kann nicht sagen, dass es Gary hier über diesen Tag nicht verdient hätte, sich als Sieger zu bezeichnen. Und ja, 30 Players Championship-Siege, das spricht auch echt eine deutliche Sprache.
Ja, nur Taylor und Van Gerven haben mehr. Taylor thront noch mit 45 ganz oben. Van Gerven hat jetzt in den letzten Jahren auch Probleme, noch viele, viele
Ja.
Titel zu seiner Kollektion hinzuzufügen. Steht bei 38. Also, dass dazu Gary Anderson, der auch danach gesagt hat, so, ah, so seit Dezember eigentlich so ein bisschen am Struggeln, sieht man auch in den Averages von diesem Jahr. Ja, ist er von 100 auf 95 abgestürzt, regelrecht. Aber ja, das sieht man dann hier ab der dritten Runde spätestens, ging es da mächtig bergauf. Die Lücke, die sich bei ihm schließt, den letzten Titel hat er im Finale gegen Connor Scutt gewonnen. Das war dann in diesem Fall der Erstrundengegner. Und fand ich auch lustig, weil ich konnte mich an das Siegerinterview beim letzten Mal erinnern, wo er dann auch gesagt hat, oh, Connor, highly rate him. Das hat er genauso wieder gesagt. Also finde ich immer ganz lustig. Und im letzten Titel hat er auch gesagt, so, oh, young Connor, look at him. Und ich dachte so, ja, young Connor ist aber 1996 geboren. Also der ist 9 Jahre älter als Luke Littler beispielsweise. Das ist so ein, ja, Beispiel für diese jungen Dartspieler, die irgendwann 30 sind und dann gar nicht mehr so jung. Einer, der jetzt auch nicht ganz junge Riege ist eben Adam Lipscomb. Also eine Geschichte für sich, den hat, also ich habe ihn nicht auf dem Zettel gehabt jetzt hier für seine siebte Players Championship mit dem Finale, aber auch der hat ja einen richtig krassen Lauf durch dieses Turnier gezogen.
Ja, auf jeden Fall. Also generell die Geschichte ist ja sensationell, dass er ja, ich glaube, nur als Nachrücker überhaupt in die Final Stage bei der Q-School eingezogen ist
Genau.
und sich dann eben noch durchgesetzt hat in der Final Stage. Und jetzt spielt er eben Pro Tour, als wäre das nicht schon eine Geschichte genug, beißt er sich hier sogar in seinem siebten Pro Tour-Turnier jemals bis ins Finale durch und ja, sichert sich damit natürlich wahrscheinlich auch jetzt auf direktem Wege den WM-Platz im ersten Jahr. Tolle Geschichte und ja, wenn man sich anschaut, kein einziges Spiel, in dem er die 90er-Marke nicht reißt. Also alles über der 90er-Marke. Dazwischen auch mal dieses gute Spiel gegen Andy Bettens in den letzten 64 mit dem 104er Average. Und ja, aber auch einen Dirk van Dijven wurde sogar geschlagen im Halbfinale. Da war viel dabei und ja, vom Namen her, ja, ich würde sagen, ist das ja so ein typischer Hildesheim-Sieger, würde ich sagen, in einem Players-Championship-Turnier. Hat man so nicht erwartet, aber sieht man durchaus gerne. Ist auch übrigens, wie du schon richtig sagtest, ist auch nie, kein junger Spieler, ne? Ist er schon über die 50? Ich glaube schon.
Oh, darf ich mir jetzt nicht Unrecht tun? Ich habe das überhaupt nicht im Blick. Dann Lipscomb,
Okay, ich guck
gucken
noch mal.
wir, liefern von da. Genau, aber ja, ist schon eine krasse Geschichte. Und eben, obwohl er sich hier
Oh
vermeintlich
Gott.
durchwurstelt, würde man denken, am Ende ist er Anfang 30, oder? Weil er sieht einfach nur
Jahrgang
glatzköpfig und.
92, Touché, Entschuldigung.
Ich würde sagen, nur weil der keine Haare mehr
Das macht
hat,
die Glatze. Ja.
ist der nicht so alt. Also, ja, passt einfach so eine Geschichte und du sagst es nicht. Nicht mal mehr die schlechten Leistungen, wo man sagt, oh, der hat sich jetzt hier durchgewurschtelt und ins Finale, sondern absolut verdient da oben gewesen. Ja, von diesem Tag können wir noch 3-9-Data berichten. Ryan Searle direkt im ersten Leg, kann man mal machen. Willie O'Connor und der gerade schon angesprochene Dirk van Duyvenbode, der hat noch nie bei den Herren einen 9-Data geworfen. Hätte ich auch nicht gedacht.
Ja, und dann auch tatsächlich einen tollen Weg gespielt, den man nicht immer sieht. 180, 180, dann über die Triple 17, Triple 18, Doppel 18. Ist auch so ein Dirk van Dijvenbode-Weg, finde ich, bei so einem Finish. Und ja, schön, dass es dann auch tatsächlich bei so einer, in so einer Variante dann mal passt. War schön zu sehen. Und ja, gerade so ein High-Scoring Spieler wie Dirk van Dijvenbode, da wundert man sich echt, wenn man sieht, dass es echt der erste Neundarter im Profibusiness für ihn war.
Ich glaube, der hat 10, 20 Wege vorher ausprobiert, ne, und hat nicht einen wollte ihm gelingen. Also, das ist schon echt extrem spannend. Und ja, diesen Weg, diesen John Low-Weg, Triple 17,
Genau.
Triple 18, Doppel 18, den hat es meines Wissens auch auf Kamera so seit dem Jahr 1900, 83, lass mich lügen, 84, nicht mehr gegeben. Also das dann auch so eine schöne Geschichte des Tages. Ja, machen wir vielleicht damit den Sprung zu den Deutschen. Van Dijvenbode war auch so einer, der erstmals in dieser Saison dann auch übers Achtelfinale hinaus gekommen ist. Im Achtelfinale haben wir dann Nico Springer gesehen. Ja, wo man beim Auftakt los gedacht hat, kommen wir vielleicht auch im nächsten Event nochmal drauf. Nach Dave Chisnall und Luke Littler gab es dann diesmal Michael van Gerwen in der ersten Runde. Aber war dann irgendwie ein lockerer Sieg, weil van Gerwen gar nicht an sein Niveau herankommt. Am Ende dann die Niederlage gegen Van Dijvenbode mit vielleicht sogar der besten Leistung dann etwas bitter, ne?
Ja, definitiv. Da wäre sogar noch was drin gewesen. Durchaus spielt auch wieder ein gutes Spiel gegen Van Dijvenbode. Vielleicht sogar das Beste an diesem Tag für ihn, aber kann sich am Ende nicht durchsetzen. Aber vielleicht war das dann am Ende auch das Glück, was ihn durch diese Partie gegen Cam Crabtree gebracht hat, wo er sich im Decider dann noch durchsetzen konnte. Aber ja, auf dem Weg, auch wenn es kein hervorragendes Spiel war gegen Michael van Gerwen, trotzdem deutlich durchgesetzt. Ich glaube, da darf man auch nicht vergessen, wenn so ein Michael van Gerwen mit dir an dem Board steht, das ist auch trotzdem eine Aura, die dir da entgegenkommt, ne? Und ihn dann trotzdem so deutlich zu schlagen, ich glaube, das kann man trotzdem nicht minder schätzen. Und generell, Nico Springer spielt bisher in diesen ersten Monaten mit Tourcard wirklich ein sensationelles Niveau. Jetzt kommen auch die Ergebnisse rein, auch wenn zwischendrin das jetzt keine High-Scoring-Matches waren von ihm. Er kann es, er hat es auch schon gezeigt. Andere Spiele hat er dann verloren mit einem 105er Average. Also, das gleicht sich alles aus und freut mich zu sehen, dass dieses Ziel Weltmeisterschaft im ersten Jahr doch auf einem sehr, sehr guten Weg schon ist.
Ja, und das ist, glaube ich, auch das Brutale, dass du eben diese Spiele haben wirst, die du mit 105, 110 vielleicht
Ja.
mal verlierst, wo du die Scoring-Power hast, aber genau solche Tage mitzunehmen, ein Achtelfinale, ein Viertelfinale zu spielen, wo du einfach von Runde zu Runde gedacht hast und weitergekommen bist, das, ja, sieht man, wie es gehen kann und war dann in dem Fall auch der beste Deutsche an diesem Tag. Zweitbester, auch finde ich, ja, zumindest eine kleine Überraschung, weil eben das Niveau in den ersten Events noch gar nicht so da war, Max Hopp. Erstmals seit seiner Rückkehr in die Runde der letzten 32 eingestiegen und auch, würde ich sagen, von den Leistungen, die Stats, das sah gut aus, was der Maximizer so insgesamt gespielt hat.
Genau, er reißt keine Riesenbäume aus, aber kommt jetzt hier eben in zwei aufeinanderfolgenden Tagen ins Preisgeld und das auch jetzt am ersten Tag sogar in die letzten 32. Das ist auch eine Konstanz spielerisch, wie du absolut richtig sagst, die ich so auch auf der Challenge Tour in den letzten 2 Jahren enorm vermisst habe. Dann war da mal eine Partie sogar dabei, die an die 100 ging, aber nicht selten kam direkt darauf als Antwort ein Average im oberen 70er-Bereich oder so etwas. Und ich hatte am Anfang des Jahres so ein bisschen das Gefühl, ja, das ist auch der Anfang vom Max Hopp auch noch gewesen so. Aber jetzt aktuell, das ist wirklich eine Konstanz, mit der man arbeiten kann und wo dann eben auch der ein oder andere Sieg bei rumspringen kann. Auch natürlich ein bisschen, naja, da jetzt nicht auf zwei Riesengegner getroffen, vom Namen her vielleicht schon mit Klaassen und Gilding, aber vom Spielerischen her dankbar gewesen, aber trotzdem zwei deutliche Siege und da kann man dann auch mal darüber hinwegsehen, dass dann die Partie gegen Gurney 0 zu 6 deutlich gegen ihn ausging.
Ja, das hätte ich jetzt auch noch nachgeschoben. Also gegen Klaassen und gegen Gilding war bei beiden Spielen, war da auch Timing dabei. Also ab dem 3 zu 3
Naja.
gegen Klaassen spielt er wirklich drei gute Legs, 14, 14, 17 Darts. Auch gegen Gilding war das Timing voll auf seiner Seite. Also habe ich das auch in der letzten Folge, habt ihr auch so ein bisschen drüber gesprochen, Bewertung der deutschen Spieler, wo stehen die da? Habe ich auch gedacht, ja, wenn man sich die Stats von der Q-School anschaut, dann darf man sich auch nicht so viel erwarten. Aber über 34 Players Championships im Jahr kann so langsam eine Entwicklung kommen. Und vielleicht auch ein Max Hopp, der dann so ja, seine 5 Challenge-Tour-Wochenenden hatte, aber auch Next Gen nichts gespielt hat. So, für den ist das ja vielleicht jetzt auch der Weg, über mehr Turniere zu mehr Konstanz zu kommen. Das wäre auf jeden Fall zu wünschen. Über die ja, weiteren deutschsprachigen Spieler würde ich jetzt vielleicht bei diesem Event gar nicht so viel verlieren. Also wir hatten noch einige aber in den letzten 64. Wir hatten Tim Wolters, der zurück ist mit einem ersten Sieg gegen Kai Gotthardt. Jetzt auch das Leistungsniveau nicht ganz oben. Da wird sich insbesondere Kai Gotthardt ärgern, dass er trotz, ich glaube, 10 Punkten mehr im Average oder ja, zumindest einigen Punkten mehr im Average keinen Matchstart erhält. Lukas Wenig ist in der zweiten Runde gewesen. Ricardo auch mal wieder einen Sieg geholt. Gabriel Clemens habe ich mir noch aufgeschrieben und Martin Schindler. Ich weiß nicht, ob du dir hier zu einem konkret was rausgeschrieben hattest, du sagst, der hat mir jetzt hier schon mal sehr gut gefallen.
Also bei Gaga Clemens kann man, glaube ich, durchaus sagen, dass es spielerisch eine Weiterentwicklung war. Aber naja, wenn man sich die letzten Wochen und Monate anschaut, dann denkt man sich, okay, da hat's mit der spielerischen Konstanz nicht gereicht. Jetzt scheint das Spielerische da zu sein, aber man trifft dann eben zum falschen Zeitpunkt auf Gegner, die dann eben brutal scoren, wie eben an Cam Crabtree jetzt in Runde 2 hier. Etwas ärgerlich, da war jetzt in den beiden Tagen generell auch mehr drin, spielerisch bei Gaga, aber immerhin zeigt das Spielerische wieder in die richtige Richtung, würde ich sagen.
Ja, so dieses Spielchen, ne, zwischen auf der einen Seite warten wir auf die Ergebnisse und dann spielt er schlecht und macht man Achtelfinale, aber jetzt, wo es in diesem Block ein bisschen besser gelaufen ist, da
Ja.
kommt dann auf einmal nur, in Anführungsstrichen, einmal zweite Runde, einmal dritte Runde bei heraus. Aber so ist das manchmal. Ja, nehmen wir hier noch die neuen Tourcard-Holder auf, Grulich, Gotthard, Weber, Czerwinski, die können hier über die erste Runde nicht hinauskommen. Florian Hempel ebenso. Reicht ein 96er-Schnitt gegen Richard Veenstra nicht aus. Stefan Belmont kassiert dann von Dirk van Duivenbode ja leider die Höchststrafe von 0 zu 6. Hätte er sich jetzt auch nach dem Wochenende auf der Challenge-Tour mit der Spielpraxis etwas anders vorgestellt. Aber so ist das manchmal. Und ich finde, nach diesem ersten Tag war auch schon direkt die Erzählung wieder da. Adam Lipscomb, der kann so ein Finale erreichen, ne, wo alle Topstars weg sind, 10, 20 Leute rücken von der Challenge-Tour nach und ja, ein Deutscher im Achtelfinale, einer in der dritten Runde. Kann doch nicht sein, ja, war es aber doch. Und dann am nächsten Tag, findet so ein bisschen die deutsche Erlösung statt. Es hat bei den deutschen Turnieren oder den in Deutschland stattfindenden Players Championships irgendwie nie so richtig geklappt. Kein Mensch weiß warum. Ja, und jetzt dann der ganz große Wurf. Martin Schindler gewinnt. Ja, auch trotzdem ein komisches Turnier, weil Martin muss eigentlich vielleicht bis auf ein Spiel nicht einmal an sein Top-Niveau herankommen. Gewinnt auch das Finale in einer ja, sehr komfortablen Situation mit 8 zu 1, weil Jeffrey de Graaf einfach ja, nichts mehr im Tank hatte. Ja, beschreibt gerne mal den Verlauf von Martin hier in diesem Turnier, der sicher nicht der ganz gewöhnliche Titelverlauf ist.
Ja, vielleicht erstmal vorneweg, der ranghöchste Spieler ohne Players Championship-Titel hat jetzt tatsächlich auch einen Players Championship-Titel endlich auf der Habenseite. Das ist erstmal eine positive Geschichte und du hast schon absolut richtig angesprochen. Der Weg ist sehr, sehr interessant. Letzte Woche mit Kevin habe ich noch darüber geredet, über diese sensationellen 2 Tage von Gian van Veen, der spielerisch da bei seinem Turniersieg kein Mal unter die 95 gefallen ist. Und ja, über weite Strecken muss Martin Schiller diese 95 nicht mal ankratzen, um hier diesen Tag zu gewinnen. Aber dieses Glück muss man eben teilweise auch einfach haben. Und die Spiele hat er am Ende gewonnen. Hat ja begonnen mit dieser Partie gegen George Killington. Solider Auftakt, 6-3, eindeutiger Sieg. Und dann ja, die beste Partie eigentlich für Martin, der Danny Lorby mit 6-4 schlägt und da eben tatsächlich auch die 100er-Marke kratzt. Darüber sollte es dann aber nicht nochmal gehen. Nach Siegen über Robert Grundy, der, glaube ich, das erste Preisgeld im Players Championships-Turnieren eingespielt hat für sich.
Der musste siebenmal Niederlagen einstecken, ja.
Das ist brutal, aber immerhin hier ging es mal für ihn in den letzten 32. Dankbares Los aber für Schindler, weil Grundy eben auch nur 83 Punkte spielt. Auch Menzo dann im Achtelfinale 6-3 aus dem Weg geräumt. Und dann kommt es eben zu diesen beiden Kracher-Matches. Kevin Dütz, der hier, glaube ich, zweimal im Viertelfinale stand in diesen 2 Tagen.
Viermal in
Auch.
Serie. Also
Oh
wäre ich eben
Gott,
noch drauf
echt?
gekommen. Also echt, der bucht immer das Viertelfinale, aber kommt nicht drüber hinaus.
Das ist echt spannend. Aber trotzdem, also was eine Konstanz auch von Dütz. Und ja, dieses Viertelfinale, dieses Halbfinale, erst gegen Dütz und dann gegen Geraerts, der ja auch ein absoluter Überraschungshalbfinalist ist. Zweimal durch den Decider durchgesetzt, gegen Dütz 5-2 geführt, am Ende noch 6-5 es etwas knapp gemacht. Und gegen Geraerts, ich glaube, waren es 2 Matchstarts, die er gegen sich
Müssten es
hatte?
gewesen sein, auch zu möglichen 7 zu 3. Ne? Also,
Genau.
das lief bis Leg 9 eigentlich gar nichts. Und es sind diese beiden Matchstarts, glaube ich, die ja bei Gerards dafür gesorgt haben: Verdammt, ich hätte ja jetzt gerade und ich könnte. Und ja, Martin zieht dann das Niveau plötzlich ein bisschen an. Und ich glaube, Gerards hat dann auch echt 3 Legs keine Chance mehr bekommen, auch nicht annähernd, wo man merkt, da ist dann auch so ein bisschen vielleicht so ein Traum zerbrochen, der hätte ja, echt Chancen gehabt, hier seinen ersten Titel auch zu gewinnen.
Absolut. Und dann sind es eben 4 Legs in Folge, die Schindler für sich entscheidet, um dann ins Finale einzuziehen. Und ich glaube, Über das Finale muss man nicht viel reden. De Graaf kam einfach nicht mehr an sein Niveau ran. Geht hier nicht über die 80er-Marke in diesem Finale. Und Schindler mit diesem Lächeln, was wir auch schon von den beiden European Tour-Turniersiegen kennen, vor den Matchstarts, versenkt dann auch die Matchstarts zum 8:1 am Ende. Muss da nicht an die 90er spielen, aber wie gesagt, für Schindler ist das, glaube ich, eine echte Erlösung endlich, oder?
Ja, also merke, je breiter das Grinsen, desto sicherer verwandelt Martin Schindler seine Matchstarts. Das ist, also das war ja schon, ist ja echt schön, auch so eine Szene zu sehen und auch zu sehen, was Hormone, was Gefühle in einem Körper so anstellen können. Du, ich meine, klar, er hat auch die Qualität, um zu wissen, steht jetzt 7 zu 1, der Graf trifft nichts. Natürlich kann der jederzeit explodieren, aber ich werde jetzt halt gewinnen in diesem Moment und das ist dann schon ganz lustig. Ich glaube, er hat ja fast einen kleinen Lachanfall bekommen, zu dem man noch mal so ein bisschen zur Seite sich stellen musste. Aber ja, echt, das ist jetzt auch mal so ein Bann gebrochen, denn man muss ja sagen, Max Hopp 2019, das ist jetzt schon eine Weile her gewesen. Nee, Quatsch, 2018 war es.
18, ja.
In Dublin damals, der Block vor dem World Grand Prix. Und seitdem ist es ja nur auf der European Tour gelungen. Auch natürlich Hildesheim so ein Standort. Ricardo Pietrzko wird sich daran sehr gerne erinnern. Also die Halle 39 ist jetzt an diesem Wochenende und mit diesem Wochenstart auch zu einem echt guten Pflaster für die deutschen Spieler geworden. Und Martin wird jetzt, ja, hätte ich jetzt als Trivia-Frage vorbereiten können, ist der 34. Spieler, der sowohl eine Players Championship als auch ein European Tour Event gewinnt. Aber die wollen wir jetzt doch nicht alle aufzählen. Das wird den Rahmen etwas sprengen und vielleicht aber so ein bisschen eine kleine Debatte aufmachen. Ich mag das ja eigentlich gar nicht, so diese GOAT-Debatten, Greatest of All Time. Das wird ja dann auch bei den Deutschen zwischendurch mal aufgemacht. Wer ist die Nummer eins? Und ich glaube, Gaga Clemens hat uns vor vielen, vielen Jahren schon mal im Podcast gesagt, so, ich bin Dartspieler, ich will Geld verdienen und ob ich dafür die deutsche Nummer eins oder Nummer 12 bin, ist mir herzlich egal. Aber wir sind hier ja nur Marionetten, die das machen, was das Dart-Publikum hören will. Ja, ist Martin Schindler einfach der, ja, GOAT der deutschen Dartspieler?
Es ist immer die Frage, an welchen Faktoren man das misst. Ne? Ist es jetzt der Mann, der in gewisser Weise den deutschen Dartsport überhaupt in die Aufmerksamkeit gezogen hat mit dem ersten Turniersieg oder mit den ersten Turniersiegen wie Max Hopp oder der erste Spieler, der Konstanz vielleicht auch auf die Tour gebracht hat wie Max Hopp in den letzten Jahren? Oder ist es Gabriel Clemens, der mit diesem Halbfinale bei der WM insbesondere natürlich vielleicht auch international von sich zu sprechen gemacht hat? Oder ist es jetzt der Mann, der zweimal European Tour-Turniere in ganz kurzer Zeit gewinnt und jetzt sogar noch mit dem dritten Titel das bestätigt? Also ich glaube, alleine von dem, was in der Breite gewonnen wurde, könnte man Schindler durchaus nennen. Boah,
Ja.
also ich find die Frage selbst sehr, sehr gnadenlos, ehrlicherweise. Ich sag mal, ich glaube, von der äußeren Erscheinung her würden, aber auch weil eben nicht alle so tief drin sind, die meisten Gabri Clemens sagen einfach wegen des WM-Halbfinals.
Ja, ich wollte ja hier noch mal was in den Ring werfen, ein paar Kommentare damit auch vielleicht provozieren. Vielleicht jemand sagt, oh ja, aber er ist nun mal der erfolgreichste Spieler, wenn man einfach mal auf Titel
Ja.
schaut. Ne? Er hat jetzt drei Titel im Sack und das innerhalb von einem Jahr. Also klar ist dann aber die Frage, wo ist der Major Record? Da sind zwei Viertelfinals, UK Open, World Grand Prix. Und ja, fragt sie, wo ist der Kick? Aber dass überhaupt ein Deutscher, ne, an eins gesetzt in eine European Championship geht, auch in der
Ja.
Pro Tour Rangliste jetzt die Nummer drei ist, also das haben vor ihm einfach keine Spieler geschafft und auch ja, die Länge, mit der jetzt Martin Schindler mittlerweile dabei ist, das wurde einem schon so vor ja, 8, 9 Jahren, die ersten World
Ja.
Cups mit Max Hopp damals versprochen. Da wurde auch kurz darüber geredet, dass er der beste Deutsche vielleicht in dem Zeitpunkt war. Ja, ich habe jetzt hier auch keine abschließende Analyse bereitgestellt, aber fand, man kann das Thema mal so ein bisschen wieder aufmachen und gucken, was da so kommt. Ja, das ist der Turniertag, der Turniersieg für Martin Schindler gewesen. Hast du eben schon gesagt, der Weg, der dann auch zum Beispiel im Achtelfinale über Mensur Suljovic führte, bei dem können wir sicher hier als zweitbesten deutschsprachigen Spieler kurz sprechen, bei dem irgendwie der Tank im Tagesverlauf immer leerer und leerer wurde, aber die Gegner auch immer schwächer und schwächer. Und so hat Mensur genug getan, um ins Achtelfinale zu kommen. Auch einer, der ja seit einiger Zeit regelmäßig Ergebnisse einfährt und ja, irgendwie, wir standen mal kurz vor Tourcard-Verlust und solchen Gedanken. Das sieht jetzt aktuell nicht danach aus.
Nein, der hat sich echt da rausgebissen jetzt. Ich würde sagen, in den letzten 6 Monaten oder sogar noch ein bisschen länger. Zuverlässig Preisgeld eingespielt. Es waren nie die ganz großen Ergebnisse, aber jetzt immer wieder dann in die letzten 32 sehr viele Bordfinals dabei gewesen. Jetzt auch immer mal ein Achtelfinale, wie hier jetzt auch. Es ist nicht mehr die Konstanz aus alten Zeiten, als er noch die Champions League of Darts gewonnen hat. Aber und das, diese Dynamik, die du gerade angesprochen hast, dass es dann im Laufe des Tages dann, dass er so ein bisschen seine Körner früh am Tag verschossen hat, auch das ist ein Phänomen, was sich durchsetzt, aber er holt eben dieses Preisgeld. Und ja, das freut mich erstens zu sehen und zweitens, ja, er macht es irgendwie auch Hoffnung, weil ich weiß nicht, zu einer WM gehört ein Mensur Suljovic einfach beispielsweise noch dazu. Und auch wie man ihn jetzt auf der Bühne jetzt bei den UK Open zum Beispiel gesehen hat, wo es ja auch für ein solides Ergebnis gereicht hat. Ich glaube, war es letzte 32? Ich glaube schon. Das macht Hoffnung, dass es wieder noch ein Stückchen besser werden kann für ihn. Und auch dieser Tag, gerade dieser Sieg gegen Christian Kiss, der selbst ein 100er Average gegen ihn spielt zum Start. Und dann Dirk van Dijven wurde im Decider geschlagen. Da ist noch ein bisschen was im Tank.
Ja, und der Karriereherbst verlängert sich damit für Mensur Suljovic. Da sind
Ja.
die deutschen Spieler noch längst nicht angekommen, die in den letzten 32 standen. Der älteste, vielleicht in der Riege, Gabriel Clemens, ja, haben wir eben schon drüber gesprochen, auch hier zweimal 100 plus gespielt. Leon Weber musste da zurückstecken, leider in Runde 1. Und ja, dann gegen Ryan Searle spielt er einen 108er Schnitt, ist der höchste des gesamten Tages. Trotzdem verliert er 3 zu 6. Das ist dann auch Ryan Searle auf dem Floor.
Ja, so ist es. Also, ja, jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was wäre, wenn? Weil Ryan Searle, wenn man jetzt sich die Top 16 anschaut, schon der, ich würde sagen, der beste Protospieler da jetzt sich in den letzten 16 bewegt hat. Sonst wäre das Feld dann vielleicht auch ein Stück weit offen gewesen für einen Run von Gaga. Aber ja, das wäre zu viel Konjunktiv. Es waren zwei Siege in Folge wieder für Gaga. Die Richtung nach diesen 2 Tagen ist wieder so ein bisschen in die richtige Richtung justiert worden. Und das kann man erstmal relativ nüchtern mitnehmen.
Ja, so würde ich das, glaube ich, auch mal betiteln. Nico Springer hatten wir dann noch in den letzten 32, haben wir vielleicht gerade eben schon ein paar Wörter verloren. Eben hatte ich Chisnall, Littler, Van Gerven genannt. Hier kommt dann Michael Smith in Runde 1. Also namentlich geht, glaube ich, bei 4 Players Championships in Folge gar nicht viel mehr. Auch da mit 2-12 Datern in Serie das Spiel an sich gerissen, 100 plus gespielt. Auch gegen Matthew Dent so eine Serie von dreimal unter 15 Darts, womit er dann auch das Spiel noch zieht. Muss dann ein bisschen seine eigene Medizin schlucken, als er gegen Białecki den Zwölfer kassiert, kurz vor Schluss und dann das Spiel 3 zu 6 verloren geht. Hätte da auch noch Chancen gehabt, glaube ich, 3 klare Darts für 40 Rest verpasst, aber passt dann auch zum Turnier davor. Und ja, dann können wir jetzt hier Kai Gotthardt noch, denke ich, auch sehr positiv nennen, der auch mit 2 Siegen und nicht Preisgeld bekommen hat. Dann 5 zu 3 gegen Nick Kenny führt, wahrscheinlich einen Matchstart sogar für einen 158er-Check gehabt hätte, aber ja, Nick Kenny, der leider auch wieder ein Zwölfer kurz vor Schluss spielt, ja, trotzdem auch für Gotthardt eine gute Tendenz.
Ja, jüngst ja auch schon im Achtelfinale gewesen, hier wieder 2 Siege mitgenommen. Für mich so ein bisschen, ich glaube, er ist auch einer von den Spielern, die in den ersten Wochen, bei den ersten Turnieren auf der Pro Tour dann auch in mehrere Decider reingelaufen ist. Das war jetzt in den letzten 32 wieder der Fall. Aber er holt jetzt immerhin zuverlässiger Preisgeld und spielerisch stimmt das ja auch voll, ne? Das ist das Niveau, was wir auch von der Challenge Tour aus der vergangenen Saison von ihm kennen. Das stimmt, da ist auch an diesem Tag wieder alle 3 Spiele waren im 90er-Bereich. Damit bist du absolut konkurrenzfähig und das kann auch mal für einen Run reichen. Vatimena damit auch noch dazu geschlagen, der ja auch nicht schlecht in Form ist aktuell. Sehr, sehr wichtig, dass hier ja, für Gotthardt eben auch als neuer Tourcard-Holder, was man ja immer nicht vergessen darf, auch wenn er schon viel Erfahrung auf der Pro Tour gesammelt hat, dass er hier auch zum Start seiner Pro Tour-Karriere Preisgeld einspielt.
Ja, und vor allen Dingen, ich glaube, am Anfang ist er auch deswegen unterm Radar gelaufen, weil, glaube ich, doch mal so 3 Spiele in Serie mit 90er Schnitt verliert.
Ja.
Und dann ist es auch schön, wenn man hier bei so einem Turnier dann mal seine Früchte ernten darf. Wir hatten noch Max Hopp und Florian Hempel in der zweiten Runde. Ja, er hatte, glaube ich, letzte Woche auch einiges zu den vielen deutschen Tourcard-Holdern genannt, die jetzt so neu sind. Deswegen würde ich da jetzt nur kurz auch meine 50 Cent reinschmeißen, so, ne, dass man da auch Realismus irgendwo betreiben muss, wenn man auf die Q-School auch vielleicht von den Statistiken her geschaut hat, dann war klar, dass jetzt ein Leon Weber, ein Max Czerwinski vielleicht nicht komplett über diese Tour rüberpflügen werden. Die aber finde ich besonders Leon Weber, der spielt eigentlich ein sehr gutes Niveau. Also der ist immer so um die 90 herum und kassiert trotzdem jetzt seine achte Niederlage in Serie. Also das ist, finde ich, auch einiges an Pech dabei, dass nicht mal die Losung dann so mitspielt, dass ein Schnitt von 90 Punkten reicht. Also der hat jetzt kein Match, was so krass abfällt. Ist bei Czerwinski vielleicht ein bisschen anders. Da ist schon noch ein bisschen mehr Schwankung in der Nummer drin. Jetzt hier auch ein Dominik Rulich, der mal unter die 80 abgerutscht ist, aber dürfte als Ausrutscher einzuschätzen sein. Und ja, vielleicht doch noch ein Spieler, den wir nennen müssen, Lukas Wenig. Geht auch in Runde 1 raus, aber ja, 100 plus Average, 9 Data und es reicht nicht aus gegen Dom Taylor.
Ja, es ist, also spielt 103 Punkte. So viel musste Martin Schindler auf dem Weg zu seinem Sieg gar nicht spielen. Und Lou geht damit eben in Runde 1 raus, inklusive 9 Data. Ja, das ist brutal. Aber auch bei wenig sehe ich spielerisch wirklich eine gute Entwicklung aktuell. Da stimmen die Ergebnisse leider aktuell noch nicht, aber wenn er da in diese Kerbe weiterschlägt, da ist einiges drin. Auch da geht es gerade wieder in die richtige Richtung. Und es sieht ja auch, wenn jetzt noch ein paar gute Ergebnisse dieses Jahr auch wirklich dazukommen, sieht es auch gar nicht so schlecht aus, was jetzt so dann so zumindest den Weg in Richtung Top 64 angeht im zweiten Jahr. Da müssen noch ein paar Ergebnisse kommen, auf jeden Fall. Aber spielerisch hat Lukas das auf jeden Fall im Tank.
Der neue Data ist, finde ich, auch einfach das nochmal ein Beleg dafür. Ich glaube, finde fast Lukas Wenig ist der explosivste deutsche Spieler. Also der kann hintereinander 3-11-Data spielen, als wäre es nichts. Hat dann genauso irgendwie diese zwei, drei Lecks hintereinander, wo gar nichts geht. Also da finde ich, sind die lustigerweise die Schwankungen innerhalb des Spiels. Also wenn man sich vielleicht stumpf die Averages anguckt, denkt man, ja, hat jetzt das eine Spiel so, das andere Spiel ein bisschen weniger. Aber wenn man in die Matchverläufe dann reinguckt, dann sieht man da teilweise mal ein 10-Data, 11-Data direkt hintereinander und ist dann schon erstaunlich. Also der, glaube ich, wenn es Klick macht und wenn er in den Tunnel reinkommt, vielleicht so von den Leistungsspitzen sogar der beste Deutsche aktuell ist. Aber das sind natürlich immer Momentaufnahmen, muss man natürlich sagen. Ja, sein Gegner Dom Taylor, der ja vielleicht im Halbfinale sogar dann der große Favorit noch auf den Titel war, nachdem er Ryan Searle rausgeschmissen hat. Hätte jetzt echt das extra Preisgeld auch brauchen können Richtung World Matchplay. Ist noch kurz hinter den Rängen für den World Grand Prix. Vom Niveau her Top 10 der Averages bislang bei den Players Championships. Also Dom Taylor, ja, hat sich mit seiner Strafe da im Herbst ordentlich was eingebrockt. Könnte sicher nicht der Mann sein, der so im späteren Jahresverlauf, wenn er das ein oder andere TV-Turnier mitnimmt, finde ich, für eine Überraschung sorgen kann. Ich glaube, damit können wir aber Players Championships, denke ich, irgendwo die Riege verlassen, machen wir den Sprung Richtung Challenge Tour, denn die war auch in Hildesheim kurz zuvor. Ja, eine große Absage gab es. Bo Greaves hatte wohl schon im Podcast zuvor gesagt, dass das Wochenende verplant sei. Aber wenn man jetzt so guckt auf die Absagen, die es dann noch bei den Players Championships gegeben hat, muss man natürlich schon sagen, das ist auch eine fette verpasste Chance vielleicht gewesen.
Ja, also da hätte man sich auf jeden Fall ein bisschen absetzen können. Und wenn man jetzt auch sieht, so ein Spieler wie Darius Labanauskas, der natürlich jetzt richtig losgefeuert hat an diesem Wochenende, aber auch andere Spieler, die dann aufgeholt haben, wie eben auch ein Belmont, der da sich jetzt an Bo Greaves auch kratzt, direkt auf Rang 3, hat sie natürlich auch ein Stück weit an Boden verloren. Diesen Vorsprung, den sie an diesem ersten Wochenende ja eingeheimst hat, auch so ein bisschen eingebüßt. Aber ja, ich glaube, es war dann ja Women's Series, was sie mitgenommen hat und Proto, was hat sie noch? Doch, Proto hat sie dann ja auch mitgespielt letzte Woche.
Genau, ja.
Das war auch eine sicherlich nicht unanstrengende Woche für sie. War dann sicherlich auch, naja, vielleicht hatte sicherlich auch andere Gründe, warum sie nicht hier war.
Ja, aber wie gesagt, fand das nur so beispielhaft, dass leider jetzt ausgerechnet dieses Wochenende, glaube ich,
Ja.
für Challenge-Tour-Spieler schon eine echt gute Chance war. Man sieht aber auch einen Stefan Bellmann zum Beispiel, der hier an zwei der Rangliste, zumindest in der Nachrückerposition, war, jetzt nach dem Wochenende noch weiter in die drei der Challenge Tour ist. Ja, kannst auch mit zwei Niederlagen dann rausgehen, dann ist das natürlich auch bitter. Aber so ist das dann. Gefreut hat sich dann direkt im ersten Event zum Beispiel Dragutin Horvat, holt seinen zweiten Challenge Tour Titel. Ja, übersteht dann auch im Finale 5 Matchstarts, aber wenn man sich dann insbesondere das Niveau so aber Runde letzte 32 und dann hinten raus anguckt, Horvat konnte schon noch ordentlich was draufpacken an Niveau hinten raus.
Naja, da wurde Stück für Stück immer besser dann eigentlich, spätestens dann ab den letzten 16. Auch viele große Namen geschlagen mit Proto-Erfahrung. Also Ted Evans im Finale, Graham Asche aber zuvor auch, Michi Unterbuchner und Ryan O'Connor und Jimmy van Ski. Alles Namen, die man kennt und die er geschlagen hat. Und generell finde ich es bei Horvat in dem Fall sensationell, weil am Anfang des Jahres ja einiges wegen einer OP verpasst und musste da sich so ein bisschen raushalten, hat dann so, ich glaube, das erste Wochenende der Next Gen dann aber wieder mitgespielt und man hat gesehen, spielerisch muss er sich so langsam wieder rantasten, aber ja, auch das erste Challenge Tour Wochenende nicht mitgespielt. So kann man mal in die eigene Challenge Tour Saison durchaus starten, direkt einfach mal mit seinem zweiten Triumph. Und du hast absolut richtig gesagt, also wenn du auf der Challenge Tour in einem Halbfinale und im Finale jeweils ein Average über die 97 spielst, dann bist du halt auch einfach absolut zu Recht der Sieger an diesem Tag.
Ja, so ist es. Und siegen ist dann etwas, was wir gleich über Darius Labanauskas sagen können. Echt ein spannender Case, der hier in diesem sechsten Turnier in Runde 1 rausgeht. Dafür ging es echt für die Deutschen super los. Unterbuchner im Viertelfinale. Daniel Klose mal endlich auch ein bisschen Preisgeld zugepackt. Achtelfinale für ihn und Patrick Klingelhöfer hatten wir hier gesehen. Also da war schon echt einiges los. Ja, und dann kommt Lucky D aus Litauen. Darius Labanauskas gewinnt hier den Freitagnachmittag-Abend und legt direkt am Samstag dann weiter mit dem Turnier Nummer 8. Echt schon erstaunlich, weil es wirklich so 8 Events waren zu dem Zeitpunkt gespielt. Er ist 5-mal in Runde 1 rausgegangen und hat ja, 3-mal den Titel geholt. Das sind die Welten, in denen er unterwegs ist. Ja, auch einfach ein Spieler, der eigentlich vom Niveau wahrscheinlich auch auf die Tour gehört, ne?
Vom Niveau her grundsätzlich auf jeden Fall. Und trotzdem möchte ich da nochmal so diese Diskrepanz zwischen den Spielen von Horvat und von Labanauskas am Ende aufmachen, weil der Viertelfinalist, der Halbfinalist und der Finalist von Labanauskas, alle drei kamen nicht über die 80 vom Average her. Labanauskas hat da durchschnittlich über diesen Tag ein Average um die Mitte 80er-Marke gereicht, um hier diesen Turniersieg einzufahren. Und trotzdem von den Namen her Roby John Rodriguez geschlagen, David Pellett geschlagen und Keegan Brown geschlagen. Und ja, diese Form hat er ja trotzdem dann am nächsten Tag auch nochmal bestätigt. Aber trotzdem spannend, wie unterschiedlich dann eben auch so ein Turnierverlauf ausfallen kann, ne?
Ja, absolut. Und dann können wir vielleicht auch, weil das jetzt die Turniere waren, in denen es etwas schwächer für Deutschland aussah, in den Abend gehen mit Michael Unterbuchner, der nochmal ein Finale erreicht. Und ja, auch ein Spieler, der jetzt an diesem Wochenende nochmal richtig gezündet hat, auch in die Top 10 der Rangliste mit vorgestoßen. Weiß nicht, wie die Ambitionen so zum Nachrücken bei Players Championship sind, aber auch für den T-Rex tolles Wochenende.
Ja, Michael Unterbuchner, generell ein tolles Wochenende und beißt sich ja mit diesem Finale, was er hier dann am Samstag spielt, auch in die Top 10 dieser Challenge Tour Order of Merit. Hatte echt einen guten Tag, viel im oberen 80er-Bereich dabei gehabt und dann auch das nötige Glück eben auf seiner Seite gehabt, durch diese beiden Decider, einmal gegen Trevor Burkill in den letzten 16 und dann im Viertelfinale 5-4 auch gegen Darius Labanauskas, gegen den Sieger der zwei Turniere zuvor, 5-4 durchgesetzt und darauf ja einen Labanauskas getroffen, der eben nicht so konstant war wie an den Ta 2 Tagen zuvor, weshalb er sich dann gerade so noch so durchgesetzt hat. Aber ja, Unterbuchner generell dieses Jahr, wie ja auch auf der Next Gen Tour, sehr, sehr überzeugend und erfolgreich, scheint da ein bisschen was vorzuhaben in diesem Jahr. Und das Tolle ist, wir sehen ihn ja jetzt am kommenden Wochenende in Göttingen dann ja auch auf der Bühne wieder. Auch das ist sehr, sehr schön. Da kann er dann im besten Fall, also mit diesem Spiel, was er hier über weite Strecken gezeigt hat über dieses Wochenende, da kann man schon mal einen Protospieler auch mit rausnehmen im Zweifel.
Ja, wunderbare Überleitung. Also Michi Unterbuchner hat es ja wirklich mehrfach geschafft, für die European Tour sich zu qualifizieren. Ein anderer ist
Ja.
Laurin Welk. Der ist auch in Göttingen an diesem Wochenende dabei, stand hier dann in diesem Event passenderweise im Achtelfinale. Also wunderbares Storytelling von der Shortleg-Redaktion.
Stimmt.
Und Bruno Stöckli, den würde ich ja auch noch kurz nennen, der Schweizer auch im Achtelfinale. Auch wenn ich das ganze Wochenende mit teils sehr guten Leistungen überzeugt. Das soll hier definitiv nicht unerwähnt bleiben. Also die Schweizer mit Belmont und Walpen. Nun noch Stöckli letztes Jahr beim World Cup oder auch ja, hier bei der Swiss Darts Trophy gegen Luke Littler. Da haben die Schweizer mittlerweile auch einiges vorzuweisen. Ja, machen wir die Challenge-Tour jetzt einmal kurz noch dicht. Das war dann am Sonntag echt ein Schmankerl für langjährige Shortleg-Ultras, ja, für die wir gerne auch mal den Namensgeber dieses Podcasts ja, reinholen wieder in eine Sendung. Und vielleicht werden sich manche erinnern, es gab damals eine Partie bei der WM zwischen Matt Campbell und Scott Waites. Aber mit den Namen war das so eine Sache. Deswegen hört hier gern mal rein.
Ist irgendwie so ein bisschen der Respekt weg, weil es die BDO nicht mehr gibt, dass Scott Campbell so befreit gegen ihn aufspielen konnte.
Genau, Matt Campbell, Shorty.
Da war ich doch wirklich überrascht über die Powerleistung von Scott Campbell.
Scott Waites und Matt Campbell.
War auf jeden Fall ein Granatenspiel, hat viel, viel Spaß gemacht. Und Scott Campbell hätte es, weiß ich auch nicht, gegönnt.
Ja, was soll man sagen? Shorty hat es schon immer gewusst, seit es die BDO nicht mehr gibt, würde es mit Scott Campbell richtig groß losgehen. Und so war es dann heute im Finale auch 5-0. Ted Evans geschlagen, den Sieger des Vorabends. Und ja, ein ganz großer Erfolg für ihn, definitiv der größte in seiner Karriere bislang. Für den Schotten haben schon gesprochen, in der Rangliste unter Buchner in die Top 10 gerückt. Dragutin Horvat mit seinem Titel genauso und Belmont weiter auf der 3, während Labanauskas schon so eine halbe Tourcard in den Händen hält. Das war bei der Challenge Tour los. Dann gehen wir auf das andere Ende der Leistungsskala, wenn man so möchte, zumindest was die PDC betrifft. Da sind wir dann nochmal bei der Premier League. Machen wir nochmal einen kurzen Stopp in Nottingham vom sechsten Spieltag. Gavin Price setzt sich durch. Es ist in diesem Jahr, muss man sagen, eine echte Renaissance und zum sechsten Mal in Serie hat er Luke Littler in der Tasche. Das ist, glaube ich, die Story dieses Abends, Benny.
Ja, und hält ihn hier im Zaum, obwohl Luke Littler ja fast 10 Punkte besser im Average spielt. Und ja, Price scheint wirklich einen Lieblingsgegner in Luke Littler gefunden zu haben. Das können nur wenige von sich sagen. War aber auch wieder so ein bisschen bezeichnend, dass dann Littler gerade in der Anfangsphase viele Darts liegen lassen hat. Ging ja schnell in die Richtung von Price mit diesen 3 Lecks in Folge zum Start. Und ja, das lässt sich ein Gavin Price in dieser aktuellen Verfassung in der Premier League eben nicht nehmen. Ja, und er ist jetzt auch neuer Tabellenführer, ne, in der Premier League.
Was? Also, wer hätte das gedacht vor diesem
Naja.
Start in die Saison, wo man gedacht hat, so, ja, wenn Gervin Price irgendwann keine Lust mehr auf die Premier League hat, aber so kann es gehen. Bei Littler auch diese Explosivität, wie ich sie eben bei Lukas Wenig mal erwähnt hatte, wie krass die an solchen Spieltagen zutage tritt. Also, allein im Halbfinale gegen Rob Cross checkt er 167, 127, 164. Die 164 hat er auch im Viertelfinale gegen Humphries gezeigt, als er 344 Punkte in 2 Aufnahmen einfach mal wegcheckt. Also, ja, der spielt hier an einem Abend in 3 Spielen, holt der High Finish raus, die mancher Amateur in seinem Leben noch nicht gesehen hat. Und ja, wird dann trotzdem im Finale doch noch gestoppt. Gervin Price, der im Halbfinale hier auch mit einem 107er Schnitt über Michael van Gerven drüber bügelt, 6:1. Also, das dann auch ein Statement von Gezi. Eine bittere Randnotiz dann noch. Das war dann der Viertelfinalerfolg von Price über Stephen Bunting, weil der
Ja.
bleibt 6 Spiele immer noch ohne Sieg, obwohl er auch hier über 100 Punkte im Schnitt spielt und das dann ja punktlos für Stephen Bunting der Modus ermöglicht ist, dass es ja trotzdem mit vielleicht ein, zwei Tagessiegen doch nochmal irgendwann hochgehen kann. Aber so allmählich verliert Stephen Bunting hier, glaube ich, den Anschluss. Weiß nicht, hast du noch
Ja.
was sonst aus Nottingham?
Nee, Bunting ist natürlich brutal, weil ich das jede Woche das Gefühl habe, er spielt ja wirklich gut und kann einfach diese Partien nicht in seine Richtung drehen in der Premier League, während es ja sonst ganz okay für ihn läuft. Genau, nur eine Korrektur. Es ist nicht Price, der jetzt Tabellenführer ist, sondern Littler, der ja an Humphries vorbeigezogen ist durch das Finale. Und Price hat sich aber damit natürlich hat natürlich diesen dritten Platz in der Premier League-Tabelle gefestigt.
Ja, da habe ich auch eben clevererweise drüber weggehört. Aber ja, vor allem, wir reden seit 5 Wochen über die Dominanz von Littler und Humphries in der Premier League. Da hätte man auch auf Ideen
Ja.
kommen können. So ist es. Das ist die Premier League für diesen Spieltag. Der Tross zieht weiter nach Newcastle. Und ja, kommen wir dann, denke ich, kurz in die Kategorie Dart aus aller Welt. Vielleicht einmal kurz nur genannt. Den Rest könnt ihr dann im daten.de/ nachlesen. Wir haben die Sperre für Prakash Jiva. 8 Jahre lang zieht ihn die DRA aus dem Verkehr, weil ja er bei der Modus Super Series ganz offensichtlich die Doppel nicht treffen wollte und auf diese Spiele leider auch einige Wettbeträge gesetzt wurden. Es gibt mittlerweile halt echt zu viele Fälle. Der Fall liegt ja jetzt auch schon einige Zeit zurück. Nun ist jetzt auch die Sperre dann veröffentlicht worden. von selbiger Super Series gibt es dann noch den Erfolg von Derek Colson zu vermelden, der zweite Spieler nach Bo Greaves wird, der so eine ganze Woche ungeschlagen durchziehen kann. Ja, dann können wir, denke ich, einen Sprung zur WDF machen. Da haben wir uns mal eine ganz besondere Sache für ausgedacht, denn wir hatten den lieben Kevin Barth, der letzte Woche noch in der Folge mit saß, quasi nach Wien geschickt. Nein, er hat einfach dort mitkommentiert. Und zwar bei der International Youth Challenge hat das Ganze begleitet. Und ja, deswegen schalten wir mal kurz nach Wien und Kevin schildert uns ein paar Eindrücke von vor Ort.
Also ich würde sagen, das war ein voller Erfolg jetzt dieses Wochenende in Wien, einfach weil du rund 200 dartbegeisterte junge Leute hattest, die einfach Bock hatten zu spielen. Gerade in der U18 dann 130 Jungs dabei gewesen. Und es stand auch mal der Spaß im Vordergrund. Also Sonntag gab es gerade in der U18 dann zufällig ausgeloste Doppel, zufällig ausgeloste Teams. Hat, glaube ich, echt gut getan. Und ich bin Sonntagabend mit den Deutschen zurückgereist, mit dem deutschen Team, zufällig. Und da hat man dann halt auch gemerkt, die waren richtig angefixt. Die haben sich noch ausgetauscht über Averages und wie hart sie jetzt weiter trainieren werden, um besser zu werden. Und dass Deutschland in der U18 dieses Jahr den WDF World Cup gewinnt, hat auch einer gerufen. Und also krasse Veranstaltung aus meiner Sicht. Es waren 17 verschiedene Länder mit dabei. Die Belgier wieder echt Eindruck hinterlassen. Ich glaube, da kommt einiges noch an Talent nach, auch wenn Lex Passhaus, der 13-, 14-Jährige, gar nicht dabei war. Und auch nur ein Spieler aus Großbritannien, aber ohne das Böse zu meinen, die hat eigentlich niemand vermisst, weil halt auch so ein schönes Feld letztlich beisammen war. Ganz interessant war, wie sehr das in den Köpfen mancher Spieler gearbeitet hat, dass in der U18 man aus Zeitgründen am Samstag nur erstmal in der Gruppenphase Best of Three Legs gespielt hat, wo ich mir so dachte, also da hat sich vielleicht auch der ein oder andere dadurch selber geschlagen, auch wenn die Distanz zugegeben sehr, sehr kurz ist, definitiv. Und ja, dann schauen wir vielleicht noch mal auf die Wettbewerbe im Einzelnen. U18 Mädchen, da gab es einen Sieg der Türkin Jeylin Attaş, die sich im Endspiel gegen die Italienerin Nicole Sescugal durchgesetzt hatte. Bei den Jungs der angesprochene Sieger aus Belgien, fast schon erwartbar, wenn ich das so formuliere. Odin Olivier, der sich durchgesetzt hatte gegen Balázs Zsoták aus Ungarn mit 5 zu 3. Schönes 75er-Finish am Ende gecheckt zum Matchgewinn. Und U23, das war auch noch was Besonderes. Zum ersten Mal waren das WDF-Weltranglistenturniere für die U23. Also da wird, das befindet sich jetzt quasi in der Aufbauarbeit. Das hat man auch daran gesehen, dass die Teilnehmerzahlen jetzt da nicht so gut waren. Gerade bei den Damen, fünf waren das nur, die an den beiden Tagen bei den Einzeln mitgespielt haben. Zweimal hat die Ungarin Greta Tekauer gewonnen. Einmal auch im Finale gegen Kira Mertens aus Deutschland. Bei der U23 Männerkonkurrenz gab es schon ein paar klangvolle Namen, die da auch, wie ich finde, dabei waren. Am Samstag setzt sich der Slowake Martin Homola überraschend durch mit 5 zu 4 gegen, den kennen wir alle, Liam Mendel-Lawrence. Der vergibt einige Breakchancen, hat selber einen Matchstart und kriegt dann einen 80er-Finish über Tops, Doppel 1, Doppel 19 um die Ohren. War so nicht gewollt, aber ja, Liam einmal im Finale, einmal im Halbfinale und spielte auch deutlich schneller, als manche ihn vielleicht kennen. Also mehrfach am Streamingboard gewesen. Und Sonntag ein deutscher Sieger in der U23, Kimi Seemann, entscheidet das Endspiel gegen den vielleicht schon ein bisschen favorisierten Andras Borbély aus Ungarn für sich. Hat mir wirklich gut gefallen, der Kimi. 154 schön zum Match gecheckt. Und Triple 19, Triple 19 Tops, gutes Stichwort, wie der die Triple 19 sicher und immer wieder getroffen hat. Da kann sich vielleicht schon auch Madas Rasma fast schon neidisch umschauen. Da war ich echt baff irgendwie. Und ja, intensives Wochenende für mich auch zum Kommentieren, aber hat auch großen Spaß gemacht und ist ja, also immer wieder auch spontan gewesen. Devin Peterson war mal mit dabei, auch da haben wir dann mal ein paar Stündchen auf Englisch zusammen kommentiert. Dietmar Schumann, der ÖDV-Präsident, Dirk Wurzler vom DDV, der Bundestrainer. Also das hat richtig Bock gemacht und es kommen ja dieses Jahr noch mehr von diesen Youth Challenges. Es wird gespielt in Ungarn, es wird gespielt in Dänemark, in Deutschland und auf Malta zum ersten Mal. Und da soll dann noch mehr passieren. Also ich glaube, die Möglichkeiten für Jugendliche, auch unter 16, international sich zu messen, die nehmen jetzt so richtig Fahrt auf. Das muss dann nicht immer nur die WDF sein. Aber ich finde, da wird schon einiges geboten. Und bin echt gespannt, was sich da entwickelt. Und glaube schon, dass die Jugend in ganz, ganz vielen Bereichen in guten Händen ist. Und da bin ich echt gespannt. Da habe ich echt Vorfreude auf das, was noch kommt. Und ja, soweit erstmal aus Wien zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.
Ja, danke, Kevin. Und das soll dann auch für heute erstmal wieder reichen. Wie gesagt, Ausblick. Ich habe eben Newcastle gesagt. Warum habe ich das denn eben behauptet? Ich glaube, nächster Spieltag erstmal steht er in Cardiff an. Utilita Arena, also Gervin Price nach seinem ersten Titel dann hier gefordert vor heimischer Kulisse. Es geht so ein bisschen rund um die Welt bei der WDF in den USA, in Kanada, die Darts Players New Zealand spielen, aber eben vor allem die PDC macht in Göttingen halt die European Darts Trophy. Wir haben Martin Schindler und Ricardo Pietrzko in Runde 1 gesetzt über den Tourcard-Holder-Qualifier, dann auch erstmal Spieler dabei mit Dominik Grillich und Nico Springer und dazu kommt eben Laurent Welk zu seinem Debüt, Michael Unterbuchen hatten wir genannt, Daniel Klose und eben auch Paul Krone. Ja, damit melden wir uns dann auch natürlich nächste Woche wieder. European Darts Trophy ist dann der zentrale Anlass für die nächste Folge. Ich glaube, damit haben wir es für heute erstmal geschafft, war eine pickepackevolle Folge, wir hatten aber auch ja, die deutschen Erfolge einfach großes Wochenende rund um Hildesheim. In dem Sinne sage ich erstmal danke dir, Benni, fürs Mitstreiten und Mitdiskutieren.
Ja, danke dir, Moritz. Hat wieder großen Spaß gemacht.
Ja, und dann würde ich sagen, ist es das für heute gewesen. Shortleg, der Daten.de-Podcast, präsentiert von Bulls, meldet sich nächste Woche wieder. Gerne Debatten ab in die Kommentare und dann sprechen wir hier nächste Woche an gleicher Stelle wieder. Macht's gut, bis bald.